Kannst du mal, auch wenn das vielleicht schwer ist, uns auf den Stand bringen, was der zweite Ausschuss bislang so an Erkenntnissen gebracht hat?
Ja, ich probiere es zumindest. Also wir haben die ersten anderthalb Jahre ja mehr oder weniger mit dem 4.11.2011, also dem Banküberfall in Eisenach und der anschließenden Selbsttötung von Mundlos Bönhardt, dem brennenden Wohnmobil und dem nach und nach Auffliegen des NSU verbracht. Da kursierten ja diverse Theorien, angefangen von, es wäre eine dritte Person im Wohnmobil gewesen, über, ja, die zwei seien schon tot gewesen, seien ermordet worden und so weiter und so fort. Da ist einiges an polizeilicher Arbeit definitiv fragwürdig gelaufen am 4.11. selber und auch in den Folgetagen. Und ja, da haben wir jetzt anderthalb Jahre tausende Bilder, sehr viele Akten und sehr viele Zeugen. Ich glaube, so um die 60 oder 70 Zeugen von Feuerwehr über Rettungskräfte, Polizeibeamte, Anwohner, die vor Ort das Ganze miterlebt haben, angehört und haben versucht, zum einen herauszufinden, wie ist das denn konkret abgelaufen, minutiös sozusagen, und zum zweiten, treffen denn die großen Fragen oder auch die Theorien, die kursieren, treffen die zu, gibt es dafür Belege oder lassen die sich ausschließen? Ja, und nach den anderthalb Jahren ist zumindest meine Überzeugung bei allem, was dort fragwürdig gelaufen ist, durch Polizeibeamte, also beispielsweise die Rettungskräfte, den Notarzt nicht an das Wohnmobil heranzulassen, das Abschleppen des Wohnmobils ohne vorherige Ausstellung des Totenscheins und so weiter und so fort. Ja, ist sozusagen meines Erachtens eindeutig, dass die Theorien, die kursieren, keinerlei Beleg haben, es keinerlei Indizien dafür gibt. Und bei aller Fragwürdigkeit des polizeilichen Agierens am Ende festzustellen bleibt, dass Mundlos und Bönhardt sich, so wie das Bundeskriminalamt es in der ja für die Anklage sozusagen auch ermittelt hat, gegenseitig umgebracht haben, beziehungsweise Mundlos Bönhardt und dann sich selber. Und insofern für den 4.11. zumindest aus meiner Perspektive keine größeren Fragen mehr bestehen. Das waren die ersten anderthalb Jahre. Das ist halt eine Wahnsinns-Detailarbeit, wo dann auch ja, es für Medien oder auch für interessierte Personen schwerfällt, das überhaupt noch auf dem Schirm behalten zu können und einordnen zu können, die ganzen Mini-Details. Lag der Bönhardt jetzt auf dem Bauch oder lag er auf dem Rücken? Wer hat zuerst überhaupt das Wohnmobil betreten und so weiter und so fort? Ja. Und mittlerweile sind wir am zweiten großen Komplex. Das sind die Verbindungen von Neonazis zur organisierten Kriminalität. Da haben wir mittlerweile, naja, circa 400 Aktenordner vom Verfassungsschutz bekommen, und es befinden sich weitere, da weiß aktuell keiner, wie viele das sind, Aktenordner aus Polizei auf dem Weg zum Untersuchungsausschuss. Das betrifft dann unter anderem Personen, bei denen jetzt schon feststeht, dass sie in den Komplex mit verwickelt sind. Also Personen der organisierten Kriminalität, die die Waffe mit übergeben haben sollen, beziehungsweise organisiert haben sollen. Ja, und da probieren wir herauszubekommen, lässt sich darüber A, das Netzwerk ein Stück weiter konkretisieren, und sind da ähnlich wie beim Verfassungsschutz in den 90er Jahren, vielleicht auch bei Polizei in den 90er und 2000er Jahren sozusagen Fehler feststellbar, die, wenn man sie nicht getan hätte, ja, den Mord oder die Morde verhindert hätten können.
Diese Arbeit eures Ausschusses findet ja, und im Grunde genommen ist das etwas, was auch sozusagen den Prozess in München ja irgendwie begleitet, in einer gesellschaftlichen Situation statt, die heißt, die sich immer bewegt, ne? Während am Anfang der Unglaubigkeit, die Wut und all diese Emotionen sehr groß darüber waren, als das aufgeflogen ist, dieses Trio hat sich ja über die Jahre, an denen jetzt da versucht wird rauszubekommen, was tatsächlich passiert ist und wie das, du hast es eben auch schon komplex genannt hast, wie der sogenannte NSU-Komplex überhaupt einzuordnen ist und welche Ausmaße der hat. Sozusagen parallel diese Erkenntnisse wurden geschaffen zu dem, was Erfolg der AfD, Pegida, das, was in Deutschland an Rassismus aufgebrochen ist, als die Geflüchteten nach Deutschland gekommen sind, Angriffe in tausender Stückzahlen auf Unterkünfte und dergleichen mehr. Das also alles ist eine Gemengelage, die sehr unheilig ist, weil aus meiner Sicht zumindest das auch kompliziert ist, dabei den Fokus zu behalten auf dem, was zum Beispiel die Arbeit in Thüringen im Untersuchungsausschuss ist und die Ergebnisse, die auch immer noch sozusagen genügend darzustellen und in der Wichtigkeit zu behandeln, wie sie sind. Wie ist denn sowas für euch in dem Ausschuss, wenn parallel zum Beispiel ein dreiteiliger Spielfilm entsteht, der die Geschichte dieses Neonazi-Terrors des NSU beschreibt und dergleichen mehr?
Naja, also bei dem Dreiteiler vielleicht so rum, Teil 1 und Teil 2 haben ja mehr oder weniger das bereits Ermittelte und bereits Bekannte. Und mit ermittelt meine ich nicht Polizei, sondern ich meine den Mix aus Polizei, Journalisten, Untersuchungsausschüsse, Prozess, Angehörige und so weiter und so fort. Das war sozusagen Teil 1. Wie sind die denn aufgewachsen? Was gab es für Faktoren, die das Entstehen des NSU begünstigt haben? Das war für mich weitestgehend sehr, sehr nah an der Realität. Spielfilm Teil 2 empfehle ich immer noch, weil es die Verfilmung der Geschichte von Semir Şimşek ist. Also wie ist sozusagen mit ihr als Tochter von Enver Şimşek, des ersten Ermordeten, umgegangen worden? Was ist mit ihrer Familie passiert? Wie wurde überhaupt mit Opfern umgegangen? Und da, glaube ich, nochmal sehr dicht auch klar gemacht wird dem Zuschauer, da ist, dass es diese rassistischen Ermittlungen gegeben hat. Und bei Teil 3 war ich alles andere als glücklich, weil der diverse Erkenntnisse vermischt, weil der die offenen Fragen, die ja sowohl im Prozess als auch Untersuchungsausschüssen bearbeitet werden, beantwortet und meines Erachtens mit einer Teilverschwörungstheorie beantwortet. Und ich bin ja der Überzeugung, wir dürfen uns nicht zu schnell in Antworten ergeben oder selber Antworten finden, sondern wir müssen versuchen, mit sowohl Polizeiakten als auch Zeugenbefragungen, Rechercheergebnissen von Antifa-Gruppen, Journalisten, die weiter am Thema dranbleiben, zu probieren, herauszufinden, was ist denn nun genau dort schief gelaufen und wie konnte es dazu kommen und wie tief hängt der Verfassungsschutz drin? Sind es Fehler, die Polizei gemacht hat? Ist es systemischer Rassismus oder ist da sogar eine eigene politische Motivation in Teilen mit dabei gewesen? Und bevor wir diese Antworten nicht haben, sozusagen per Spielfilm, fiktiv zwar, so stand es ja am Ende da, aber am Ende für viele Zuschauer, die sich nicht so detailliert in den Komplex hineinbegeben, überzeugend darzustellen, dass der NSU-Komplex niemals aufgeklärt wird, weil Zeugen sterben, Zeugen verbrennen, Verfassungsschutz mit drin hängt und am Ende sozusagen der Staat Grenzen der Aufklärung absolut definiert. Das halte ich für schwierig. Ist zwar richtig, der Staat definiert die Grenzen der Aufklärung, macht er ja jetzt schon, allein durch Aktenvernichtung oder auch dadurch, dass sich Verfassungsschützer teils auch Polizeibeamte hinsetzen und sagen, kann mich nicht erinnern, weiß ich nicht mehr, was da war, aber zu sagen, vorschnell die Antworten zu geben, wo noch keine Antworten sind, halte ich für schwierig, weil ich denke, nur wenn wir alles probieren, um die Antworten zu finden, wird es die Möglichkeit geben, dafür zu sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert. Und an dem Punkt sind wir noch nicht.
Ja, und das ist ja auch Bedingung dafür, dass das, was da an Erkenntnissen gefördert wird, auch ernst genommen werden kann und im Sinne von ermittelter Wahrheit behandelt werden kann. Du hast gerade ein Stichwort genannt, was mir durch den Kopf ging. Das Landesamt für Verfassungsschutz, wie überhaupt die Landesämter für Verfassungsschutz und auch das Bundesamt, waren ja nicht gerade berühmt für ihre Kooperationswilligkeit mit den Untersuchungsausschüssen, egal auf welcher Ebene. Vor 2 Jahren hatte das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen einen neuen Präsidenten bekommen mit dem Herrn Kramer, der ja so gesagt hat, hier werden einige Dinge verändert werden. Hat sich eure Arbeit in Kooperation quasi, wenn ihr da auf die Auskünfte des Landesamtes angewiesen seid, seitdem verändert?
Also meine nicht. Da bin ich, wenn man so will, dogmatisch. Für mich spielt es keine Rolle, welche Person an der obersten Stelle im Verfassungsschutz sitzt, sondern für mich ist das Entscheidende, was ist Aufgabe, was ist Motivation und was ist Ziel des Verfassungsschutzes. Und das ändert auch einen Austausch an der Spitze sozusagen nicht. Insofern nein, von meiner Seite aus gibt es keine Kooperation mit dem Präsidenten beziehungsweise mit dem Landesamt für Verfassungsschutz. Das andere ist das Politische, dass keine V-Leute mehr angeschaltet werden dürfen, dass es zumindest von der Theorie her keine Überwachung von Personen allein aufgrund ihrer politischen und oder religiösen Haltung geben darf, sondern dass sozusagen noch eine zweite Motivation überzeugend nachgewiesen werden muss, bevor es Observationsmaßnahmen oder sonstige Überwachungsmaßnahmen geben darf. Aber also da hat sich einiges geändert. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen im Vergleich zu den anderen Landesämtern es definitiv schwieriger hat und auch eher weniger Unterstützung bekommt durch die Landesregierung. Es gibt ja auch den Dauerkonflikt, der häufig medial ausgetragen wird, wenn sich der aktuelle Präsident zu aktuellen Themen äußert und dann immer wieder eingeholt wird beziehungsweise die Grenzen aufgezeigt bekommt durch Mitglieder der Fraktionen, der zum Teil auch sogar der Landesregierung. Aber für mich ist da wirklich das Entscheidende nicht die Person, die oben sitzt, sondern die Struktur, die Aufgabe und die Zielstellung des Geheimdienstes. Und da sage ich keine Kooperation mit Geheimdiensten, weil am Ende ist es sozusagen das die Spitze eines Überwachungsstaates, dem es nicht darum geht, aufklärerisch zu arbeiten, dem es nicht darum geht, emanzipatorisch zu arbeiten, sondern dem es letztlich darum geht, auch freiheitliche Bewegungen, sag ich jetzt mal, antifaschistische Gruppen oder auch andere einzudämmen, beziehungsweise schon von vornherein zu verhindern, sehe ich keinen Anlass und keine Notwendigkeit, mit denen zu kooperieren. Abgesehen davon, dass sie meines Erachtens sowieso immer noch sozusagen die rechte Seite, also alles, was Neonazis anbelangt, eher als kleineres Problem ausmachen, wenn sie es überhaupt als Problem ausmachen.
Und umgekehrt, also haben diese ihre Auftreten vor dem Untersuchungsausschuss, so es sie gegeben hat, verändert?
Nun, die ersten Verfassungsschützer hatten wir jetzt im letzten Untersuchungsausschuss. Der eine war sozusagen der Klassiker, der sich an nichts erinnern konnte, der nicht wusste, dass er auch was mit Platten Anna zu tun hatte, der ja wie geblitzdings sozusagen wurde. Und der zweite wusste zwar sehr umfangreich Bescheid, konnte sich an viele Details erinnern und hat aber gleichzeitig wieder belegt, dass das Landesamt für Verfassungsschutz das damalige Teil des Problems ist und eben nicht Teil der Lösung. Ein Beispiel, der erzählte davon, dass sie ja der Polizei zugearbeitet hätten, sodass die Polizei irgendwann einen Neonazi, der im Besitz von Waffen war, zuordnen und eben auch gegen den ermitteln konnte. Was er vergessen hatte zu sagen, das Ganze war so, dass der Neonazi schon über Jahre gegen den ermittelt wurde, die Polizei den Verdacht hatte, dass er unter anderem im Besitz von Waffen ist, sie aber nicht wussten, wo diese Waffen sind. Der Verfassungsschutz wusste es aber und hatte sogar Bildmaterial davon und hat das aber erst nach Auffliegen des NSU, wenn ich mich richtig erinnere, der Polizei zur Kenntnis gegeben. Das heißt, über Jahre verzögert, wieder über Jahre gedeckt und damit eine Gefahr in Kauf genommen, nämlich dass der Neonazi das mit den Waffen macht, was Neonazis nun mal mit Waffen machen, und das ist, Menschen umzubringen. Gut, der hat viel gesprochen, der zweite, aber ich meine ja immer, dass da so ein Stück weit auch die Analysefähigkeit fehlt und vielleicht auch eine klare Haltung gegenüber der extremen Rechten in Thüringen zumindest. Also geändert, naja, gab jemanden, der konnte sich erinnern, aber geändert im Sinne von, ich bin bei der Aufklärung behilflich, schwierig finde ich eher nicht. Da hat sich nichts geändert, meines Erachtens. Aber das kann ja noch passieren. Wir haben ja jetzt die nächsten Wochen, jetzt am Donnerstag und auch im nächsten Monat weitere Verfassungsschützer, und vielleicht überzeugt mich da einer noch eines Besseren, dass es doch möglich ist.
Es gibt einen Fakt, würde ich fast sagen, in dem Umgang mit diesem nationalsozialistischen Untergrund, mit diesem sogenannten. Der macht sich auch durch die Verhandlungen in München klar. Das heißt, es gibt sozusagen drei Neonazis, zwei davon sind tot, eine ist vor Gericht, und das war der NSU. Dazu sind auch noch Mitangeklagte, die direkten Unterstützer waren. Zumindest ist das die Aufgabe des Gerichts, das nachzuweisen oder zu überprüfen. Die Zivilgesellschaft spricht von einem NSU-Komplex, der sehr viel breiter ist. Wie ist denn aus Sicht des NSU-Untersuchungsausschuss Thüringens diese Spannweite zu erklären? Beziehungsweise, wie stellt sich die dar?
Ich glaube, es ist relativ einfach. Das eine ist sozusagen das Gericht, das nachweisbar, beweiskräftig versucht zu verurteilen, beziehungsweise versucht, die einzelnen Tathandlungen nachzuweisen und zuzuweisen. Und das andere sind die Unterstützer. Jetzt ist Unterstützung immer die große Frage, wie bekommt man denn nachgewiesen, ob die Person, die damals beispielsweise Geld für die drei im Untergrund gegeben hat, auch wusste, dass die drei im Untergrund morden. Das wird man höchstwahrscheinlich nie nachweisen können. Insofern ist es für das Gericht in dem Fall irrelevant oder nicht für den Prozess entscheidend, im Sinne von, da musste noch eine weitere Person mit auf der Anklagebank sitzen. Hingegen die Zivilgesellschaft, ja, da sage ich, ein klareres Bild von dem Ganzen hat. Natürlich waren das nicht nur drei, und natürlich hatten die Unterstützung von mehreren Dutzend bis hin zu 200 weiteren Neonazis, und unabhängig davon hatten sie auch zumindest eine Unterstützung durch Nichtbekanntgabe des Wissens des Verfassungsschutzes. Also der VS wusste ja an einigen Stellen, wo die sich aufhalten, wer ihnen Waffen besorgt, wer Geld organisiert, und hat das ganz bewusst nicht an Polizei und Ermittlungsbehörden weitergegeben. Der Prozess, da haben ja die Nebenkläger wahnsinnig viel Detailinformationen bis hin zu Informationen über weitere Unterstützer, die man auch hätte anklagen können, zusammengetragen. Ich glaube, dass es da mittlerweile Ziel ist, oder nicht mittlerweile, sondern schon seit drei Jahren das Ziel ist, die Anklageschrift beweissicher zu verhandeln, sodass am Ende Ralf Wohlleben, Beate Zschäpe, Carsten Schulze, Holger Gerlach, André Eminger in irgendeiner Form verurteilt werden. Und alles Weitere, wer darüber hinaus unterstützt hat, wer darüber hinaus mögliche Tathandlungen mitbegangen hat, das wird in diesem Prozess keine Rolle spielen. Und die entscheidende Frage ist, spielt es denn in einem Nachfolgeprozess eine Rolle? Es gibt ja zwei weitere Ermittlungsverfahren, die laufen. Das eine gegen 9 namentlich Bekannte, das zweite gegen eine unbekannte Anzahl von weiteren Unterstützern. Und da setzen zumindest ein Teil der Angehörigen und auch ein Teil der Nebenkläger darauf, dass nach Abschluss des jetzigen NSU-Prozesses weitere Prozesse beginnen und in denen dann auch die Unterstützer möglicherweise belangt werden.
Ich möchte mich sozusagen nicht verabschieden, ohne dir eine Frage zu stellen. Und zwar hast du in einem Gespräch mit Journalisten gesagt, dass es eine Sache gibt an den Untersuchungsausschüssen, an der die ganze Sache so ein bisschen hinkt. Und das ist etwas, was fehlt, nämlich dass die Ausschüsse, die existieren und arbeiten oder auch schon gearbeitet haben, ne, in den unterschiedlichen Bundesländern, auch vom Bundestag, nicht zusammenarbeiten. Wie müsste so eine Zusammenarbeit aussehen und was wäre der Vorteil?
Naja, das Hauptproblem ist, dass in den einzelnen Untersuchungsausschüssen unterschiedliche Akten vorliegen. Das heißt, Nordrhein-Westfalen hat einen ganz eigenen Aktenbestand, Thüringen hat einen ganz eigenen Aktenbestand. Und so zieht sich das durch die Bundesländer. Sogar der Bundesuntersuchungsausschuss, der ja aus diversen Ländern noch Akten beigezogen hat, hat andere Akten, als wir sie in Thüringen hatten, hat auch andere Thüringer Akten zum Teil. Das heißt, in den einzelnen Untersuchungsausschüssen ist ein Wissen vorhanden, was nirgendwo zusammengetragen wird und was aber möglicherweise zur Aufklärung beitragen könnte. Beispielsweise Neonazi aus Nordrhein-Westfalen taucht 5-mal in Thüringen auf in den 90er Jahren im Zeitraum, wo Mundlos, Bönhard, Schäpe in Thüringen noch aktiv sind. Das Wissen ist aber zumindest offiziell bei uns in Thüringen gar nicht vorhanden. Und umgedreht ist das Wissen über Baden-Württemberger, die sich in Thüringen aufgehalten haben, in Baden-Württemberg nicht vorhanden. Das heißt, diese Zusammenarbeit der Ausschüsse, die meines Erachtens fehlt, ist zweifach. Es ist eine, man müsste höchstwahrscheinlich eine kontinuierliche Informations- und Gesprächsrunde initiieren, wo die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse zu bestimmten Komplexen sich verständigen. Das dürften die ja untereinander. Und das zweite, viel entscheidendere ist, es bräuchte eine übergeordnete Stelle, die gar nicht mit Abgeordneten besetzt werden müsste, sondern da könnten Nebenkläger rein, da könnten Journalisten rein, da könnten natürlich auch Politiker rein und möglicherweise antifaschistische Gruppen, die sozusagen einen Komplettzugriff auf alle Akten aller Bundesländer und des Bundesuntersuchungsausschusses und aller Akten des Prozesses haben und darüber hinaus sozusagen aus den weiteren Bereichen, also von Journalisten, Antifa-Gruppen, Rechercheergebnisse und so weiter und so fort hinzuholen, weil erst dann ist aus meiner Sicht eine wirkliche Aufklärung möglich. Wir stochern sozusagen alle in einem sehr abgegrenzten Bereich, in dem Wissen darum, dass der NSU nicht abgegrenzt agiert hat und auch nicht regional beschränkt agiert hat, sondern bundesweit agiert hat, zum Teil sogar europaweite Verbindungen hatte. Und da ist die Form der Untersuchungsausschüsse keine per se falsche, aber ist von vornherein eigentlich zumindest in gewissen Teilen zum Scheitern verurteilt, weil uns Akten fehlen, weil wir Kenntnisse nicht haben, die woanders vorliegen, weil die einzelnen Landesämter für Verfassungsschutz sich auf die Geheimhaltung berufen, Akten nicht zur Verfügung stellen. Und dazu kommt ja dann noch das Nichtreden, das Nicht-Offenlegen und das Schreddern und so weiter und so fort. Und da ist natürlich ja aus meiner Sicht der Anspruch, den auch damals Frau Merkel gesagt hat, nämlich absolute transparente Aufklärung, ja eigentlich nicht haltbar.